ARD.
Hier sprechen zwei Frauen zu euch, deren Körper das Ergebnis ist aus einer Mischung aus Softdrinks, wenig Schlaf, gelegentlicher Maßregelung, Gummifröschen und vielleicht Prisesport. Steffi hat da zweimal zugelangt, gleicht das dann aber durch noch weniger Schlaf und ein, zwei Gläschen Scheurebe wieder aus.
Das bin
kurz,
ich.
Wir sind weit entfernt davon, perfekt zu sein, aber wir sind auf jeden Fall überwiegend DIY, das kann man so sagen. Das haben wir hier alles, was ihr nicht seht gerade, haben wir selbst zu verantworten.
Und das könnte ja zukünftig vielleicht so eine Art Alleinstellungsmerkmal sein, denn Körperoptimierung durch den Chirurgen oder durch Medikamente ist ja mittlerweile nicht nur mehr was für Carmen Geiss oder die Ochsenknechts oder so, das machen ja vermeintlich auch normale Menschen. Und vielleicht ist es ja bald so, dass die Leute, die heute sagen, du, ich mische mir mein Deo selber an oder ich fermentiere ja so gerne, dass das später auch nur noch diejenigen sind, die sagen, du, ich mache mir meinen Körper selbst, ganz ohne Supplements oder Abnehmspritze. Ich esse weniger. Und die anderen sagen, die arme Irre, dafür gibt's doch die Abnehmspritze. Ist die doof? Es gibt sie ja doch, die Abnehmspritze. Die kann doch eigentlich jeder nehmen.
Macht euch mal eine Tüte Flips auf für diese Folge, denn es könnte die letzte sein.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und ihr hört das eventuell gerade da, wo es hingehört, und zwar in der ARD Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, ungeklärte, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Abnehmspritze, war es das jetzt mit Body Positivity? Ich finde, wer nicht schon mal mit seinem Körper auf Kriegsfuß stand, der hebe jetzt die Hand. Okay, du kannst sie wieder runternehmen, du musst nicht zuhören. Ich finde, Selbstliebe ist ja keine Konstante.
Nein, die Leute nehmen das jetzt ernst. Ich habe nicht die Hand gehoben.
Nein, ich meinte doch auch nicht dich, die eine Person, die die
Ach
Hand
so,
gehoben
oh Gott.
Hat. Weil viel mehr werden es ja wahrscheinlich nicht sein. An Selbstliebe muss man ja ständig arbeiten. Im Idealfall kriegt man das ja auch immer mal wieder ganz gut hin. Manchmal gelingt einem das aber auch nicht so gut. Insofern ist eine Medizin, die wenigstens schon mal sich ums Gewicht kümmert, die ist auf jeden Fall ein Angebot, das man sich mal angucken sollte. Und ja, damit habe ich es, glaube ich, so neutral wie möglich formuliert, wenn es um die Abnehmspritze geht. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Sag mal, wie stehst du dazu?
Also ich habe mich das erste Mal tiefer beschäftigt mit dem Thema durch den Podcast von Jule und Sascha Lobo, Feel the News. Die haben ja beide mit Hilfe von Abnehmspritzen Gewicht verloren und haben da in ihrem Podcast gemeinsam mit einem Arzt ziemlich offen drüber gesprochen, was ich denen auch hoch anrechne, weil die meisten, die diese Spritze nehmen, also ohne Adipositas oder Diabetes Typ 2 zu haben, sprechen da, glaube ich, eher nicht so offen drüber. Die sind dann irgendwie von einem Monat auf den anderen drei Kleidergrößen geschrumpft und sagen, das muss an der Farbe des Pullis liegen, dass sie so schmal aussehen, oder sie hatten letzte Woche mal einen Bandwurm. Also ich fand das schon cool, dass die da so offen drüber gesprochen haben, aber in mir hat die Folge richtig viele Fragen aufgeworfen und ich habe mal versucht, sie zusammenzufassen. Also die Dinge, die ich an dieser neuen Art, schlank zu werden, am schwierigsten finde.
Habe ich auch.
Hast du auch? Okay. Das sind auch Fragen, von denen ich hoffe, dass wir sie am Ende dieser Folge beantworten können. Weiß ich aber nicht. Erstens, weiß irgendwer, was diese Medikamente langfristig mit unserer Gesundheit machen, wenn wir sie eben nicht wegen Diabetes Typ 2 nehmen, sondern einfach um abzunehmen? Also fällt uns mit 70 ein Arm ab oder ist das unbedenklich? Das habe ich. Zweitens, wird schlank sein demnächst ein Reichenprivileg, weil so eine Abnehmspritze muss man sich leisten können. Drittens, was macht das alles mit unserem Mindset und unserem Blick auf Gesundheit, ne, Bewegung, Ernährung, Kindererziehung, wenn wir irgendwann sagen würden, ja, macht ja nix, zur Not gibt's eine Spritze. Und viertens, ist Body Positivity jetzt final over? Also
das sind
mehr
ja
wiegen, curvy sein, ist das jetzt schlecht und dünnes geil? Stichwort Skinny Talk.
Ja, das kann ich alles soweit unterschreiben.
Okay.
Und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter, weil wenn ich mich mal so selbst reflektiere, dann ja, muss ich einfach feststellen, und vielleicht nehme ich den einen oder anderen von euch bei diesem Gedankengang ja auch mit, ich zweifle ein bisschen selbst an meiner Moral, weil ich das Gefühl habe, ich bin so eine von Neid zerfressene Person, weil diese Person, den ich jetzt zum Beispiel, du hast ja so ein paar Leute angerissen, die eigentlich immer für guten Unterhaltungskontent standen, die posten seit einer geraumen Zeit einfach nur noch die Lücke zwischen ihren Oberschenkeln oder sonst irgendwelche Stellen von ihrem schmalen Leibe. Und das nervt mich. Und ich kann gar nicht so ganz genau sagen, warum sich da so eine Missgunst in einem zusammenbraut. Aber sie ist auf jeden Fall da. Vielleicht, ich habe mir überlegt, vielleicht ist es auch so eine Art übertriebener Perfektionismus, den die da zur Schau stellen und den ich nicht leiden kann. Mhm. Also ich würde ja auch niemanden folgen, der mir immer sein teures Auto zeigt oder seinen neuen Teppich oder so, den er für viel Geld gekauft hat, das ich nicht habe. Oder vielleicht fühle ich mich auch so ein bisschen stellvertretend für alle verraten, die selber mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben und die jetzt Zeuge werden, wie quasi aus ihren dicken Freundinnen aus dem Internet. Ich übertreibe
ja,
hier.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also Menschen mit ganz normalen Problemen, wo sich so Personen entwickeln, die sich so mit vielen Euros auf Normschönheit spritzen. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen und wir werden ja auch vielleicht nicht die Einzigen sein, die diese, oder ich werde hoffentlich nicht die Einzige sein, die diese unangenehmen Gefühle hat.
Nee, bist du, also ich kann die auf jeden Fall total verstehen und ich selber habe auch so im Vorfeld dieser Folge gedacht, ich habe bisher noch gar nicht so richtig geschafft, mir so irgendwie eine ordentlich durchdachte, fundierte Meinung zu dem Thema aufzubügeln. Ja. Ich verstehe in ganz vielen Punkten nämlich ganz viele Meinungen. Ich verstehe den Vorteil, ich sehe aber auch die Nachteile, ich finde es irgendwie praktisch und hilfreich, aber irgendwie finde ich es auch schwierig. Ich verstehe Ärzte, die es gut finden. Ich verstehe die, die es kacke finden. Ich verstehe Diabetes Typ 2 Patienten, die Angst haben, dass die Medikamente denen irgendwie weggespritzt werden. Ich verstehe Übergewichtige, die froh sind, wenn es eine Lösung gibt. Ich verstehe besorgte Eltern. Ich verstehe Leute, die seit Jahrzehnten mit ihrem Gewicht strugglen und endlich den Körper haben können, den sie sich wünschen. Ich verstehe Leute, die sagen, what happened to body positivity?
Oh ja.
Also ich verstehe auf eine Art fast alle Seiten und irgendwie hoffe ich selber, mir durch die Folge heute so ein bisschen eine fundiertere Meinung drauf zu schaffen.
Magst du deinen Flexperten vorstellen?
Ja, wir machen erstmal ganz in Ruhe deine und ich würde dann am Ende nochmal mit Dr. Andreas Klein um die Ecke kommen. Der ist Zukunftsforscher und einer der Speaker des Zukunftsinstituts, das übrigens gegründet wurde von wirklich dem Trend- und Zukunftsforscher überhaupt, Matthias Hawkes, das ist quasi der Jeff Bezos der Zukunftsforschung, nur ohne alberne Hochzeit. So.
Ja.
Obwohl, wissen wir nicht. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob der auch schon mal Venedig verwüstet hat.
Genau, das wissen wir nicht. Und Andreas Kleins Fachgebiet sind Medizin und Medizinethik. Und ich erkläre später nochmal genau, was so seine Themen sind, neben Abnehmspritzen und deren Wirkung auf die Zukunft. Aber schon mal ein kleiner Spoiler. Er malt mitunter ein für mich gruseliges Bild der Zukunft, beziehungsweise malt nicht er persönlich das, sondern hier zitiert er Ray Kurzweil, das ist so ein Tech-Visionär und Futurist.
Der Mensch nach Mars. Also in Zukunft werden wir uns einfach unseren Körper selbst nach unseren Entscheidungen zusammenstellen können.
So, also Abnehmspritze ist vielleicht wirklich nur der erste kleine Schritt dahin. Und dazu später mehr von Dr. Klein.
Ich habe zwei FlexpertInnen. Zum einen habe ich mit dem Journalisten Markus Grill gesprochen. Der arbeitet unter anderem fürs Recherchenetzwerk von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und dieses Recherchenetzwerk hat vor einiger Zeit eine Recherche gemacht zur Abnehmspritze und sich auch mit den Nachteilen auseinandergesetzt, die jetzt gar nicht so in aller Breite besprochen werden, ist mir aufgefallen, weil dieses Präparat ist natürlich eine Gelddruckmaschine. Mhm. Das muss einem klar sein. Dazu gleich. Ich würde aber erst einmal mit Tanja Marfo loslegen. Vielleicht kennt ihr die ja. Die ist eine, ich habe es gelesen, Plus-Size-Ikone. Sie bespricht auf ihren Social-Kanälen auf jeden Fall das Thema Adipositas, das sehr erfolgreich. Sie hat auch einen Podcast. Sie doziert da nicht, wenn sie selbst irgendwie so Haut und Knochen ist und wie ein Seidenschal im Wind weht, sondern sie war richtig stark übergewichtig und hat erzählt, wie das kam, dass sich ihr Kanal quasi gelauncht hat, also von einem Anlaufpunkt von Leuten, die ihren Curvy-Körper akzeptieren lernen wollen, zu, ja, eigentlich so ein bisschen zu so einem Schaufenster, durch das man Tanja jetzt beim Abnehmen zugucken kann.
Für mich ist tatsächlich dieser Weg total interessant, weil ich halt angefangen habe mit sehr viel Gewicht und sehr viel Aktivismus und sehr viel, jeder Körper ist gut und darf gesehen werden, soll gesehen werden. Und das hat sich dann in den Jahren, finde ich, ich würde sagen, schon auch verändert für mich selber. Weil ich irgendwann an einem Punkt war, wo mein Höchstgewicht, glaube ich, das Höchste, was ich ever hatte, waren, glaube ich, 240, 245 Kilo. Muss dazu sagen, ich bin sehr groß, also 1,86.
Das ist sie wirklich. Also
neben mir gehen alle, fühlen sich klein, das ist immer so.
Aber neben mir fühlen sich alle groß, da sind ja, jetzt auch Extreme zueinander gekommen.
Macht
ne?
nichts. Und ich habe dann 2022 habe ich irgendwann gesagt, trotz aller Akzeptanz und trotz aller Verständnis für mich selbst, wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo ich so nicht weitermachen kann. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang eine Essstörung gehabt. Also ich hatte Binge-Eating-Störungen. Also wer das nicht weiß, was das ist, bedeutet, man isst halt ganz viel Essen, ohne dass man irgendwie gegenwirkt. Also man erbricht nicht oder man macht nicht exzessiv Sport oder so, sondern man isst einfach und hat eigentlich auch kein Sättigungsgefühl. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich bin jetzt hier an einem Punkt, ich habe keinen Bock mehr, ich halte das nicht mehr aus, ich mag mich, na, das war nie so das Thema, aber so wie es mir körperlich geht und wie ich dann auch ehrlich war zu mir, habe ich gesagt, ich fühle mich auch sehr eingeschränkt. Und also ich hatte wirklich so das Gefühl, ich habe mir mein eigenes Gefängnis gebaut und wollte dann da raus und habe mich dann mit Abnehmspritze, da gab es damals noch gar nicht, Abnehmen beschäftigt, was ist langfristig für mich die beste Lösung, und bin dann schließlich bei einer Magenverkleinerung gelandet. Und das ist jetzt knapp 2,5 Jahre her und ich habe seitdem, ich glaube, ich bin jetzt bei 92 Kilo abgenommen. Also schon auch viel mehr, als man statistisch eigentlich abnimmt mit einem Schlauchmagen, wurde mir gesagt. Und ich habe jetzt noch so 20 Kilo, sage ich mal 15, 20 Kilo und ein paar Wiederherstellungsoperationen vor mir, die kommen jetzt. Und das ist schon ein krasser Weg. Man muss sein ganzes Leben ändern, neue Gewohnheiten entwickeln, gesunde Gewohnheiten. Das Thema Abnehmen ist mir, gerade wenn wir so auf Instagram gucken, immer viel zu einfach betrachtet.
Ich habe mich dafür sehr interessiert, weil ich das ganz gut finde, dass uns erstmal jemand an die Hand nimmt, weil wer noch nie dick war, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das ist, dick zu sein. Also den Praxistest, den kann man ja nur machen, wenn man wirklich sehr mehrgewichtig war. Anne, Sie haben eine Anmerkung?
Ich wollte nur sagen, dass ich das auch immer interessant finde, dass immer nur gedacht wird, ja, und dann hat man abgenommen und dann ist ja alles total super. Aber wenn man mal, wie Tanja, 240 Kilo gewogen hat, dann ist da ja Haut. Und ich habe auch ganz oft gehört, dass das, wenn man stark abnimmt durch Magenband oder Abnehmspritze oder so, dass das echt auch von Vorteil ist, wenn man psychologisch begleitet wird dabei, weil das gar nicht so einfach ist. Auf einmal führst du so ein ganz neues, anderes Leben in einem neuen, anderen Körper und der sieht anders aus, aber vielleicht auch gar nicht so, wie du es dir vorgestellt hast.
Das ist ja alles deutlich belastender, als eine Brigitte-Diät einmal durchzukochen.
Exakt, und du schnippst ja auch nicht und wachst auf und siehst aus wie Scarlett Johansson.
Ja, und, so. Das ist ein neues Leben, das hat halt nicht nur haha Schokoladenseiten, sondern du hast ja da Lücken in deinem Leben gefüllt mit Essen. Da ist jetzt nichts mehr für da. Also was mache ich stattdessen? Und insofern, ja, ist da professionelle Unterstützung nicht falsch. Und ich finde das auch ganz gut, nachdem wir gerade über die Leute geschimpft haben, die uns dauernd ihre Schlüsselbeine präsentieren. Ihre knochigen Hüften, dass wir mal mit jemandem sprechen, für den das Thema Abnehmspritze ein lebensveränderndes ist, um auch dieses ganze Thema mal ein bisschen differenzierter zu betrachten. Wenn ihr das wollt, ihr werdet hier zu nichts gezwungen. Ich habe Tanja dann gefragt, ob sie sich eigentlich auch so als dick wahrgenommen hat, weil man guckt ja nur durch seine eigenen Augen.
Jetzt betrachte ich mich anders, seitdem ich so viel Gewicht verloren habe. Aber ich habe mich immer auch als dicke Person wahrgenommen. Aber ich habe mich auch bei Zeiten, an manchen Tagen habe ich mich auch trotz meiner 200 irgendwas Kilo federleicht gefühlt.
Wo bist du denn an deine Grenzen gestoßen? Wo hast du gemerkt, das wissen, also man kann es auch so formulieren, was wissen denn dünne Leute eigentlich gar nicht über das Leben von
natürlich.
Leuten mit zu viel?
Also man ist natürlich ganz oft leider sehr viel Diskriminierung ausgesetzt. Es kann sein, dass man beim Arzt vielleicht auch manchmal nicht richtig untersucht wird, nicht richtig behandelt wird. Stühle, Kino gehen, lange stehen, man macht sich gar keinen Kopf, wie das Leben für dicke Menschen, also ich sag mal auch für sehr stark übergewichtige Menschen ist. Hält mich der Stuhl beim Zahnarzt? Hält mich die Liege bei der Masseurin.
Das ist ein Dauerdruck.
Genau, man ist auch wirklich, und man ist irgendwann auch gewappnet den ganzen Tag, weil man weiß, von jeder Seite könnte theoretisch jetzt jede Sekunde ein dummes Kommentar kommen. Das war bei mir und bei meinem Höchstgewicht dann so. Ich war innerlich immer, wenn ich das Haus verlassen habe, so immer dieses einmal durchatmen und jetzt kann jederzeit, egal was ich mache, immer von außen so ein blödes Kommentar kommen.
Meinst du, dick sein wird als Schwäche und dünn sein als Stärke eingeordnet?
Ja, wir haben immer noch nicht so das Verständnis, dass Adipositas eigentlich eine chronische Krankheit ist. Also wenn Menschen über eine längere Zeit, man geht davon aus, glaube ich, aktuell einen BMI von über 40 haben, ist es sehr schwer, dort von alleine wieder rauszukommen. Man muss sich das so vorstellen, also es wird das Hungerhormon Ghrelin, das wird im Magen gebildet. Und Menschen, die adipös sind, da wird dieses Hormon andauernd befeuert. Na, also das ist wie ein großes Fass ohne Boden. Man kann da ganz viel reinwerfen. Es wird andauernd immer wieder nachgefordert, nachgefordert, nachgefordert. Also ich konnte essen ohne Ende. Ich hatte nie das Gefühl, ich habe irgendwie ein Sättigungsgefühl. Ich konnte alles essen, durcheinander essen. Es hat mir, also wirklich, ich hatte auch andauernd, habe überlegt, wo hole ich mir Essen, wie beschaffe ich mir Essen. Na, gehe ich auch mal vielleicht in einen anderen Supermarkt, weil dann kauft man ja für so Fressflashs ein, kaufe ich das woanders. Also das ist das ist schon, glaube ich, wenn man das von außen betrachtet, denkt man ja, die Dicken schieben sich das ja selber rein in den Mund und sind dann ja auch selber schuld. Na, so ganz salopp gesagt, das verstehe ich schon und ich glaube, es hat auch irgendwann ein bisschen was schon auch mit Disziplin zu tun, aber vor allen Dingen mit Verständnis und dem Ausschalten des Hungerhormons. Das und da sind wir dann ja bei Techniken. Das GLP-1-Peptidhormon, glaube ich, das produziert unser Körper ja selbst, aber das hält halt nicht so lange. Es hält eine Stunde oder so oder zwei. Mhm. Dann sind wir bei einem gesunden Menschen. Und da ist natürlich die Abnehmspritze, die hält eine ganze Woche.
Ah.
So, und das ist ja so ganz einfach erklärt, ne? Deswegen funktioniert das auch so gut, weil wenn dicke Menschen das nehmen, sie wahrscheinlich, ich würde nicht sagen jeder, aber sehr oft und vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben ein Sättigungsgefühl haben und das vorher gar nicht kannten. Und ich nach meiner Magen-OP, ich saß da und dachte, ich habe 3 Esslöffel Joghurt gegessen. Mein Kopf hat gedacht, ich spinne. Ich saß wirklich am Tisch, so nach einer Woche nach der OP, man isst mal 4 Tage, habe ich gar nichts gegessen nach der OP, habe wirklich so ein bisschen Suppe gelöffelt und dachte, das kann doch nicht sein, ich bin schon satt.
Wolltest du was sagen? Ich wollte nur sagen, falls ihr mal komische Sachen einkaufen wollt, hier Profi-Tipp, sagt immer, Kindergeburtstag. Ist schon wieder ein Kindergeburtstag.
Oh, das ist eine gute Idee.
Ja. Also die Pölzerchen schwinden auf jeden Fall gerade bei Tanja. Allerdings schmilzt auch so ein bisschen der Kontostand, muss man auch ganz klar sagen, weil Schlauchmagen übernehmen noch die Kassen, glaube ich, ab einem BMI von 40. Nagelt mich darauf nicht fest, aber so ungefähr ist die Datenlage im Internet. Aber diese angleichenden OPs, die
also Hautreduktion und sowas,
muss sie weitestgehend selber zahlen. Ich glaube, man kann da was erklagen, aber das leisten sich dann die wenigsten, weil es wahnsinnig anstrengend schon ist.
Ein Anwalt kostet auch Geld.
Zahle ich den Bums erstmal. Und die Abnehmspritze, die kostet ja auch. Und das ist ja Tanjas Abnehmtool der Stunde. Als wir uns getroffen haben, war sie gerade in Woche 9.
Also ich habe jetzt innerhalb der 9 Wochen, glaube ich, 12 Kilo oder so abgenommen. Und geht super.
Wie funktioniert die? Also du bist zu deinem Arzt gegangen und hast gesagt, du möchtest sie jetzt haben.
Genau, also ich habe mit meiner Ärztin, die ist Ernährungsmedizinerin, auch ganz wichtig, weil Ärzte haben nicht immer per se so Ahnung von Adipose. Es gibt auch viele, die sagen, nee, ich verschreibe Ihnen die Spritze nicht, gehen Sie mal ein bisschen mehr Sport machen. Und das sagt dann mal jemanden jetzt mit dem Wissen von Adipositas, mit der Tonne, was ich da gesagt habe, mit dem Hungerhormon. Da denke ich, ist das immer so ein bisschen Schlag ins Gesicht. So nach 80 Kilo hatte ich so Stillstand. Da hat sich, glaube ich, ein halbes Jahr ganz wenig getan auf meiner Waage. Und mich zu meiner Ärztin, die mich ja auch von Anfang an begleitet, und sie hat gesagt, naja, wir können die Abnehmspritze probieren, kein Problem. Und ich bin dann einmal im Monat da zur Kontrolle und spreche dann halt mit ihr, wie es läuft, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen habe. Genau, und ich spritze mich einmal die Woche. Also die Spritze sorgt dafür, dass man einfach schneller satt ist, dass die Nahrung im Magen langsamer verdaut wird. Und man geht bei einigen Spritzen, bei einigen Produkten auch davon aus, dass sie so das Suchtzentrum im Gehirn auch mit angehen, ne? Also dass man wirklich so das ausschaltet, das Hungern oder das Hungergefühl generell, ne? Und dass man auch nicht mehr diesen Kopfhunger hat.
Wie hat sich diese Spritze auf dein Essverhalten ausgewirkt?
Ich bin einfach sehr schnell satt. Und dann ist es so, dass die Portionen einfach noch ein bisschen kleiner geworden sind jetzt wieder. Manche haben richtig viele krasse Nebenwirkungen, manche gar nichts. Also ich habe bis auf Müdigkeit und ein bisschen Sodbrennen nichts.
Wenn man kleine Portionen isst und nicht mehr so viel, hat der Körper denn noch genug? Oder muss man da besonders darauf achten, dass man auch wirklich von allem genug bekommt?
Ja.
Weil Essen ist ja auch Genuss.
Auf jeden Fall.
Aber Essen ist auch etwas, was den Körper am Laufen hält und seine ganze Funktion.
Genau, deswegen sage ich ja, ich muss halt auf die Proteine achten. Das ist das Wichtigste für mich. Also ich esse sehr viel Fleisch, Fisch, Gemüse, sicherlich auch Hülsenfrüchte, sowas, ne? Eier. Esse eigentlich querbeet alles, aber ganz ehrlich, also ich kann auch mal ein Stück Kuchen essen, da passiert jetzt nichts.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Essen auch Genuss ist und insofern ist das vielleicht auch ein bisschen, ich stelle das immer so in den Raum, ein bisschen traurig, wenn man gar nicht so richtig Bock hat, mit jemandem so zu essen, zu kochen.
Habe ich trotzdem nach wie vor. Also ich liebe Essen, ich finde Essen ist was Schönes, was sehr Geselliges, treffe mich oft mit meinen Freundinnen dann auch und ich sitze dann halt am Tisch und das Gute ist ja, ich suche mir so das raus, was ich geil finde und bin dann aber zufrieden.
Gut, so funktioniert
aber,
das.
Also war? Bei ihr, ich wollte nur kurz sagen, sie hat ja auch gesagt, dass sie den Nebeneffekt der Übelkeit zum Beispiel nicht so hat. Da habe ich jetzt von anderen Leuten auch schon in so Interviews gehört, dass manche Leute wirklich so, dass denen total krass übel ist und dass sie deshalb halt auch wirklich, ich sag mal, so gut wie gar nichts essen. Wenn das so ist, wie sie es erklärt, dann beruhigt mich das ein bisschen. Aber wenn es so ist, wie man es von anderen hört, finde ich das ganz schrecklich.
Es gibt bei Menschen wie Tanja offensichtlich eine medizinische Indikation. Also ich glaube, ab einem BMI von 30, da kann der Arzt oder die Ärztin das Präparat verschreiben, wird aber nicht von der Kasse bezahlt. Wir sehen ja aber auch, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, Menschen, die offensichtlich noch nie Adipositas hatten und trotzdem gerade sich auf Windhund runterspritzen. Mhm. Meinen moralischen Kompass habe ich bereits in Frage gestellt. Ich habe aber mal Tanja nach ihrer Meinung dazu gefragt.
Die Abnehmspritze ist nicht gedacht für Menschen, die nicht diabetisch oder nicht adipös sind. Es gibt eine super Doku in der ARD-Mediathek, Wundermittel Abnehmspritze. Und da wird ganz klar gesagt von Ärzten auch, das ist nicht für Menschen, die mal eben 10 Kilo verlieren wollen oder die letzten 5 oder hier so ein bisschen Bauch, Fett oder so. Für die ist es gar nicht gemacht. Aber es wird genau das kreiert, was es ist oder weil es halt auch noch meistens selber gekauft werden muss. Es wird als Lifestyle-Produkt verkauft. Da kann man dann zu Ärzten gehen, sich das schießen lassen, so einmal die Woche oder so, die das verschreiben. Ich finde das total fragwürdig. Ich finde es auch ist kein guter Trend. Die Abnehmspritze ist für viele Menschen so ein Segen, weil sie das allererste Mal einfach kein Hungergefühl mehr haben.
Ich steige jetzt mal für die andere Seite in die Bütt. Mhm. Das Thema Körper und wie ich meinen Körper sehe, wie andere meinen Körper bewerten, ist ja auch für normalgewichtige Frauen immer ein Thema.
Für alle Frauen.
Sicherlich auch eins, was man jetzt auch gar nicht grundsätzlich einfach nur auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also es ist ja auch ein psychologisches Thema. Mhm. Kann man nicht sagen, ja okay, also wenn sie sich das leisten können, dann sollen sie das doch machen. Also... wo sollen wir da die Grenze ziehen?
Das ist ganz schwer. Also ich glaube, wir wissen ja noch gar nicht, welche gesundheitliche Auswirkungen hat denn für jemanden, der nicht diabetisch ist und nicht die Abnehmen, also nicht adipös, welche gesundheitliche Auswirkungen hat das denn auf diese Person?
Ist vielleicht Body Neutrality oder
Neutrality
oder Body Positivity, ist das dann Geschichte jetzt?
Boah, ich glaube nicht, dass Body Positivity und Body Neutrality Geschichte sind, aber es wird natürlich auch online ganz oft darüber gesprochen, es gibt keinen Grund mehr dick zu sein.
Ja.
Ne? Weil theoretisch kann ja jeder jetzt die Spritze nehmen.
Außer Armut.
Richtig. Und das ist genau das Problem. Es ist nach wie vor ein Lifestyle-Produkt und es ist leider den Menschen vorbehalten, die sich das leisten können, beziehungsweise die eine medizinische Indikation haben, also Diabetes zum Beispiel. Ne? Ich hoffe, es wird massentauglicher. Ich hoffe, es wird noch ganz viel Forschung geben, dass man das Menschen ermöglichen kann, die halt nicht den Geldbeutel aktuell haben. Ich wünsche mir sehr, dass es, also beim DM sollte es das möglichst nicht geben, sondern immer nur auf Rezept und Verschreibung und
oder beim,
mit Indikationen und so, ne? Aber egal wo, aber da sollte schon immer noch ein Rezept vor sein, meiner Meinung nach. Aber ich hoffe einfach, dass es die breitere Masse, ist auch schöner, eigentlich lustig, die breitere Masse erreicht und dass jeder sich das leisten kann, weil ich überlege immer, stell dir vor, ich weiß nicht, wer alleinerziehend, 2 Kinder oder 3, hätte einen Vollzeitjob und bin schwerst adipös, komme aber gar nicht mal meinen Kindern hinterher und kann mir das gar nicht leisten. Wie traurig wäre das?
Weißt du, ich denke die ganze Zeit, eigentlich ist es ja so ein bisschen wie Botox. Also vor 15 Jahren war das ja auch was für Leute, die auch eine Yacht im Hafen von Saint-Tropez liegen haben und so wie anderen Leute mussten mit so runzliger Stirn und Krähenfüße, war halt so. Und heute ist ja überall da, wo früher ein Solarium war, ist jetzt irgend so ein Pop-Up-Beauty-Doc drin und jeder Student kann sich für einen Zwanni da jetzt runtergebrochen Botox reinballern lassen. Und es ist für alle so okay geworden, also nicht für alle, aber es ist, finde ich, so ein bisschen Normalität geworden, dass das so durch alle Gesellschaftsschichten, egal wie das Konto aussieht, durchgesickert ist. Wer ein glattes Gesicht haben will oder dicke Lippen, der kann sich das kaufen. Und manchmal frage ich mich, ob das mit Abnehmspritzen auch so ist, dass wir jetzt alle noch so kritisch sind und sagen, ja, aber und hey, ist auch nicht so
ja,
gut.
Oder, guck mal,
und in 10 Jahren sagen alle, ja, normal.
Irgendwann hat auch mal jemand die Fernbedienung erfunden. Da werden wahrscheinlich auch die kritische Menge wird gesagt haben, ja, man kann ja wohl noch zu Fuß zum Fernseher gehen. Das ist ja ungesund, wenn man da die ganze Zeit nur noch hockt.
Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Also, Tanja Marfo, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du so offen und so explizit darüber gesprochen hast, was da so bei dir los ist. Ich glaube, wir haben beide riesengroßen Respekt vor dieser Anstrengung, die du da immer noch vor dir hast und auch schon hinter dir hast. Wir fassen zusammen, für viele Menschen mit Adipositas ist das jetzt einfach die rettende Erfindung. Und für die mit den guten Kontakten und guten Einkommen ist es einfach die Gelegenheit, das Winkefleisch ohne größere Umstände loszuwerden. Aber jetzt kommen wir und gießen euch noch ein bisschen Wasser in den Wein, denn das ist unsere Aufgabe, eine ausgewogene Berichterstattung. Und deshalb haben wir uns Markus Grill an die Seite geholt. Der hat eine Recherche gemacht, denn der ist im Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Das Rechercheteam rund um Markus Grill wird ja immer dann hellhörig, wenn ein Medikament von Medizinern über den sogenannten Grünklee gelobt wird. Und das war auch vor 2 Jahren bei dem ersten Präparat bei Ozempic so.
Da wir ja immer einen etwas kritischeren Ansatz haben, haben wir uns gefragt, haben die Leute eigentlich Interessenkonflikte, ja? Und entscheidend war damals ein sehr berühmter Wissenschaftler, nämlich der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Der hat auf einer Pressekonferenz gesagt, also er hat eigentlich geschwärmt von diesem Medikament. Er hat gesagt, es sei ein Gamechanger und so einen tollen Effekt hatten wir noch nie. Und dann gab es bei den Interessenkonflikten Angabe, Aberle, keine Interessenkonflikte, ja. Und da fand ich das erstaunlich. Dann habe ich mal nachrecherchiert und bin auf jede Menge Interessenkonflikte gestoßen von ihm. Also er bekommt Geld von dem Hersteller dieses Abnehmmedikaments. Und zwar nicht nur von der einen Firma Novo Nordisk, sondern auch von anderen Firmen, die auch das herstellen, nämlich zum Beispiel Eli Lilly. Und diese Angaben erfuhr aber keiner der Journalisten, die da auf der Pressekonferenz waren. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und ich weiß, hier redet jemand sehr positiv, mit großer Begeisterung über ein Medikament, der auch noch Geld von dem Hersteller dieses Medikaments bekommt. Das ist eine wichtige Information. Und das haben wir weiter recherchiert und haben auch festgestellt, dass Herr Aberle grundsätzlich bei den Transparenzberichten der Pharmaindustrie nie angibt, von welcher Firma er wie viel Geld bekommen hat. Und das fand ich schon, das war eine wichtige Information für die Öffentlichkeit, auch für die Fachöffentlichkeit, für Ärzte, um diese Einschätzungen vielleicht besser einordnen zu können.
Diese Transparenzberichte, ich habe mich da mal, das ist ein großes Rabbit Hole, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da auch Jahre nicht rausgekommen, kann man sich einfach online ergoogeln. Ich habe euch aber die Links mal auf, oder ich stelle die euch in die Shownotes. Das heißt aber auch, wenn Menschen Geld für irgendwas bekommen, dann wird vielleicht schon mal die eine oder andere lästige Nebenerscheinung, die fällt dann mal unter den Tisch. Mhm. Auf der anderen Seite, sag ich jetzt als Konsument, ist mir doch scheißegal, wie viel Kohle die sich in die Taschen stecken. Diese Präparate, und das haben wir jetzt schon festgestellt, die funktionieren ja ganz offensichtlich. Ja. Und das ist doch mega geil.
Also stimmt, die Effekte sind halt wesentlich größer als bei bisherigen Präparaten. Also ganz kurz, bei einem Wirkstoff, den man unter dem Namen Ozempic kennt, also das ist der Wirkstoff Semaglutid, da ist es so, dass man innerhalb einer bestimmten Zeit ungefähr 13% des Körpergewichts verliert. Bei einem anderen Wirkstoff, Tirzepatid von Eli Lilly, verliert man sogar 20% des Gewichts. Ja, das sind natürlich zunächst mal beeindruckende Zahlen. Dazu kommen aber die häufigen Nebenwirkungen, und häufig heißt durchaus, also jeder, also von 10 Patienten 3 bis 4 leiden unter Übelkeit, also bis zum Erbrechen, unter Verstopfung zum Beispiel auch. Also das sind sozusagen sehr häufige Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt. Aber was das Entscheidende ist, man muss das Medikament ein Leben lang nehmen, denn es zügelt eben nur den Appetit. Die Nahrung, also die Darmtätigkeit wird verlangsamt, die Nahrung bleibt länger im Magen. Man ist einfach sehr viel schneller satt und hat keine Lust mehr zu essen. Ja? Nur wenn man diese Medikamente absetzt, dann hat man einfach die gleiche Darmtätigkeit wie zuvor und hat den gleichen Appetit wie zuvor. Ja? Und da gibt es sehr schöne Studien, die gezeigt haben, dass Patienten einfach wieder in gleicher Weise zunehmen, das, was sie zuvor abgenommen haben. Und sogar gibt es auch einen darüber hinausgehenden Effekt noch, also einen Jojo-Effekt, dass man sogar stellenweise mehr zunimmt, als man davor abnimmt. Wie kann man das testen? Ganz einfach, man gibt zum Beispiel einer Gruppe von ein paar hundert Menschen, und so hat man das gemacht, alle bekommen am Anfang die Abnehmspritze. Und nach einer gewissen Zeit, einem Jahr, teilt man die zwei Gruppen. Beide bekommen offiziell weiter die Abnehmspritze, nur die eine Hälfte davon bekommt ein Placebo, ohne dass sie es weiß. Mhm. So, und dann vergleicht man wieder ein Jahr später, wie es denn ist. Und die Gruppe, die halt dann weiter das Medikament genommen hat, hat halt nochmal weiter 5% abgenommen. Und die andere Gruppe, die es aber nicht mehr genommen hat, die hat halt wieder in gleicher Weise Gewicht zugenommen. Ja? Also man muss den Leuten eigentlich fairerweise jedes Mal sagen, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr dieses Präparat ein Leben lang nehmen, um den Preis von Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und so weiter. Ja.
Und so wie ich unser Glück kenne, wären wir natürlich in Gruppe 2 gelandet.
Natürlich.
Und jetzt stinkesauer.
Ja.
Das ist natürlich alles Stand jetzt. Da kann sich noch was ändern. Jetzt sind wir Menschen ja, was sowas angeht, eher von erstaunlicher Beratungsresistenz. Also das sieht man ja zum Beispiel auch, wenn es um sowas geht wie Klimaschutz. Wir können sehr, sehr schlecht im Voraus planen. Mhm. Und was jetzt hinzukommt, wenn man stark übergewichtig ist, dann hat das ja auch noch andere gesundheitliche Folgen. Bluthochdruck, Verlust der Lebensqualität und so weiter. Und da denke ich ja jetzt, also ohne das zu haben, dann doch lieber Durchfall. Meine Meinung. Siehst du vielleicht anders, aber das wäre jetzt so mein erster Impuls. Warum ist denn diese Abnehmspritze keine Kassenleistung? Die Frage müssen wir uns ja stellen. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die sich Tanja und ich uns vorhin so zwischen den Zeilen gestellt haben. 4.000 Euro über den Daumen gepeilt, kostet das Ganze im Jahr. Das kann sich nicht jeder leisten. Und schlank und gesund sein, nur für Reiche, das kann ja keiner wollen.
Naja, zunächst ist es eine gesetzliche Regelung. Also in Deutschland ist ja alles gesetzlich geregelt und die Medikamenten und die Verordnungen sind im Sozialgesetzbuch 5 geregelt, heißt es. Und da gibt es einen Paragraph. Der Paragraph heißt Nummer Paragraph 34 und der regelt einfach, dass Medikamente, die vor allen Dingen, und das heißt jetzt wörtlich, der Verbesserung oder Erhöhung der Lebensqualität dienen, von der Verordnung, also von der Bezahlung durch die Krankenkasse ausgeschlossen werden. Und sie nennt da explizit Medikamente zur Steigerung der sexuellen Funktion, Medikamente zur Rauchentwöhnung und eben auch Medikamente zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits. Drum kommen nur Patienten, die unter Diabetes leiden, können Ozempic verordnet bekommen, weil Ozempic eben auch als Diabetesmedikament eingesetzt wird, dann bekommt man es. Aber wenn man nur übergewichtig ist, also stark übergewichtig, adipös ist, dann bekommt man es nicht. Das ist natürlich grundsätzlich eine fragwürdige Entscheidung und ich glaube, sie wird sich auch nicht auf Dauer halten lassen, weil Menschen dagegen klagen. Warum? Darauf legen die Pharmaunternehmen ja selber großen Wert in ihrer Marketingaktion. Die sagen immer, ja, okay, man nimmt vielleicht auch ab, aber die Patienten haben ja dann auch weniger Herzinfarkte und weniger Schlaganfälle. Und da sind wir sofort dann im Bereich, das nichts mehr mit Lifestyle zu tun hat und mit Erhöhung der Lebensqualität, sondern das sind harte medizinische, gesundheitliche Faktoren. Und wenn das sozusagen sich durchsetzt oder wenn glaube ich, Patienten vor Gericht dagegen klagen und sagen, okay, vielleicht nehme ich auch ab, aber das ist nicht das Entscheidende, ich habe auch weniger gesundheitliche Risiken, dann werden die Krankenkassen über kurz oder lang nicht darum herumkommen, zumindest bestimmte Patientengruppen zu definieren, für die das möglicherweise doch bezahlt werden muss.
Das klingt ja eigentlich gut, das klingt gerecht.
Ja, aber ich finde, oder gerade so während ich ihm zugehört habe, hatte ich das erste Mal so ein Gefühl von, nicht, dass es dann passiert, dass Leute, die leicht übergewichtig sind, hardcore anfangen zu fressen, weil sie denken, wenn ich nochmal 20 Kilo zunehme, dann kriege ich Ozempic oder Mounjaro oder sonst was verschrieben. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Und das, also das wäre auch fatal.
So weit muss es gar nicht kommen, denn die Leute, die es jetzt schon betrifft, also BMI über 30, das sind sehr, sehr viele in Deutschland. Und obendrauf gibt es noch eine große Dunkelziffer, vermutet Markus Grill. Und zwar aus nachvollziehbaren Gründen.
Viele Angaben beruhen auf Selbstauskünften. Und bei Selbstauskünften ist es so, wenn man fragt, wie groß man ist und wie schwer man ist, dass man tendenziell immer sich ein bisschen größer macht und ein bisschen leichter macht, als man tatsächlich ist. Und ich glaube, man muss wirklich immer nur die Angaben berücksichtigen, die auf harten Messungen beruhen. Und bei den Messungen ist es so, dass wenn man nur die erwachsene Bevölkerung nimmt, dass 24% adipös sind, also über einen Body-Mass-Index von über 30 haben. Und 24%, das heißt in Deutschland 17 Millionen Menschen, haben einen Body-Mass-Index über 30. Wenn man das jetzt natürlich hochrechnet, ist man sofort bei, also wenn alle diese Adipösen das bekommen würden, dann wäre man bei Arzneimittelkosten im Jahr von 50 Milliarden Euro rein für diese Abnehmspritze. Jetzt muss man wissen, 50 Milliarden Euro ist genau die Summe, die wir bisher in Deutschland für alle anderen Medikamente ausgeben. Also für alles, was wir sozusagen auf die, über die Krankenkassen beziehen, kostet zurzeit pro Jahr 50 Milliarden Euro. Das heißt, das Arzneimittelbudget würde sich sofort verdoppeln, was gigantischen Anstieg der Sozialversicherungs-, also Krankenkassenbeiträge zur Folge hätte, wenn man das bezahlt. Und es ist eben klar, das funktioniert nicht.
Jetzt ist unser Gesundheitssystem ja eh nicht das stabilste.
Absolut.
Habe ich schon mal gehört.
Bereitet mir auch Sorge.
Aber wer weiß, das ist ja Stand jetzt alles. Jetzt sind ja in unserem Feed nicht alle User Adipositas-Patienten. Deshalb habe ich dann Markus auch direkt, er hat recherchiert, auch direkt gefragt, naja, woher kriegen die das denn? Also diese Influencer, die sich gerade von Normgewicht auf Kate Moss 1992 runterspritzen.
Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Sie können natürlich einen Arzt finden, der Ihnen ein Privatrezept ausstellt. Das ist nicht so schwierig. Also Ärzte wollen auch ihre Patienten zum Teil behalten. Und wenn da jemand sagt, er will unbedingt das mal ausprobieren, dann kriegt man es vielleicht nicht beim ersten Arzt, aber im zweiten oder dritten kriegt man es dann, ja. Das zweite ist, dass man sich übers Internet gefälschte Präparate besorgt, also illegal Präparate besorgt. Ob die dann gefälscht sind oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein illegaler Bezugsweg. Entweder man besorgt sich übers Internet die Abnehmspritze direkt, oder man besorgt, das gibt's auch, eben Rezepte, die man sich besorgt, mit denen man dann einfach in die Apotheke gehen kann und das bekommen kann. Das stimmt, das ist ein Problem. Und da müssten wir vielleicht noch einmal ganz kurz, nämlich gerade über jüngere Frauen sprechen, weil was kaum bekannt ist, dass die Abnehmspritzen die Wirkung der Pille verringert. Also man muss seine Verhütung umstellen. Also wenn man sozusagen mit normalen Kontrazeptiva verhütet, dann ist die Möglichkeit durchaus groß, dass man schwanger wird, wenn man parallel die Abnehmspritze nimmt. Und was auch noch hinzukommt, das hat sich in Tierexperimenten gezeigt, dass die Abnehmspritze für Schädigungen bei Embryonen bei Tieren verantwortlich ist. Und darum gibt es die klare Empfehlung, mindestens 2 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft keine Abnehmspritze zu nehmen und auch sich klarzumachen, dass die Wirkung der Pille bei der Abnehmspritze deutlich reduziert ist und man dann auf andere Formen der Verhütung umsteigen sollte.
So ist das, wenn man kurz bevor man aus dem Fahrstuhl aufsteigt, wenn man dann noch einen fahren lässt. Da hat Markus Grille am Ende noch eine ordentliche Bombe gezündet. Das wusste ich nämlich auch nicht.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen Grund reingebracht in das ganze Thema und das auch mal von der nackten Kalkulation her betrachtet, die Fakten spielen lassen, fand ich nicht uninteressant.
Ich fand das sehr spannend und wollte lobend erwähnen, was für krasse Zahlen der hatte, weil zum Beispiel dieses 50 Milliarden würde das nur kosten, die ganzen Abnehmensspritzen zu bezahlen, und das ist das, was im Moment für alle Medikamente in Deutschland bezahlt wird. Das war mega krass. Danke.
So, jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft gucken, denn das war ja nur Stand jetzt.
Ja, wenn man sieht, wie schnell sich gerade so in Sachen Abnehmspritzen alles entwickelt, dann spult man ja manchmal im Kopf die Zeit so 5 bis 20 Jahre vor und fragt sich, was für Auswirkungen wird das eigentlich auf unsere Welt haben irgendwann mal, dass es diese Spritzen gibt, wenn sie vielleicht dann sogar irgendwann relativ frei verfügbar wären, wenn es kaum noch übergewichtige Menschen gäbe überhaupt, oder wenn sich diese Arm-Reich-Schere noch mehr auseinanderzieht, weil Abnehmspritzen vielleicht doch ein Luxusding bleiben, so wie Fadenlifting oder ein Privatbadler. Und bei der Frage sind wir auf Dr. Andreas Klein gestoßen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Gesundheitsexperte beim Zukunftsinstitut, spezialisiert auf Medizin und Medizinethik. Und der hat letztens zum Beispiel ein spannendes Interview zum Thema KI im Gesundheitswesen gegeben. Und er hat ein Buch über Sterbehilfe geschrieben. Ihr merkt, er kümmert sich um die leichten Themen.
Er kümmert sich um uns.
Genau, er kümmert sich um uns. Und falls ihr euch unter Medizinethik nicht so richtig was vorstellen könnt, dann denkt mal an die ganze heftige frühe Corona-Zeit zurück, als der Ethikrat ja immer zum Beispiel über Triage mal beraten musste. Also wer wird als erstes versorgt, wenn ein Krankenhaus überlastet ist? Das sind so Sachen, mit denen der sich beschäftigt. Und dass jetzt die Abnehmspritze kreist, das hat ihn und seine Kollegin auch übrigens exakt genau gar nicht überrascht.
Dass solche Entwicklungen stattfinden, haben wir schon gewusst. Und auch derzeit ist es so, dass Ozempic beispielsweise nicht das einzige Produkt ist, sondern oder Präparat ist, sondern schon wieder einige neue Entwicklungen in den Startlöchern stecken, die noch wirksamer sind in Tablettenform statt in Spritze, Injektion. Also da ist doch einiges jetzt am Vormarsch.
Wenn er es schon gewusst hat, warum hat er uns nicht Bescheid gesagt?
Warum hat er nicht Bescheid gesagt? Warum kannten wir ihn da noch nicht? Also so Wegovy, Mounjaro, Ozempic, das ist für die wirklich die Zeitung von gestern und wahrscheinlich steht es 5 vor Abnehmen-Kaugummi, Steffi, dass man dann irgendwie an der Tankstelle sich zum Energy-Drink holen kann. Also hier zeichnet Dr. Klein zum Beispiel mal ein Zukunftsszenario, das für mich ultra creepy klingt, mit dem sich die Wissenschaft aber wirklich schon länger beschäftigt.
Manche, so wie Ray Kurzweil, so aus der KI-Szene, hat schon vor Jahren davon gesprochen, der Mensch nach Mars. Also in Zukunft werden wir uns einfach unseren Körper selbst nach unseren Entscheidungen zusammenstellen können. Natürlich ist Ozempic jetzt so diese Abnehmspritze ein erster Schritt abseits der medizinischen Indikation. Ja, ein gewisses Körperideal zu realisieren oder verwirklichen zu können. Und das ist also die zweite Seite vielleicht beim Menschen, nämlich die Anwender oder User, die natürlich gerne versuchen, Abkürzungen zu gehen. Ja? Warum soll ich mir diesen Strapazen aussetzen des Fitnessstudios und einer Diät, die dann nicht klappt, dann kommt der Jojo-Effekt dazu, dass jetzt der Ozempic als Abnehmspritze sozusagen millionenfach genutzt wird, ein richtiger Hype entstanden ist. Also das geht ja eigentlich durch die Decke, muss man sagen, und natürlich auch sehr kontrovers. Aber die Dinge sind gekommen, um zu bleiben. Wir werden uns daran gewöhnen müssen und jetzt müssen wir schauen, wie wir auch bestmöglich damit umgehen.
Ich habe noch einen kleinen optischen Link-Tipp. Ich habe gerade Ray Kurzweil gegoogelt und er ist ein Fan von Hosenträgern. Auch das kann man mal kontrovers beleuchten. Er trägt immer bunte Hosenträger. Wollte ich das nur mitteilen.
Aber gefällt dir das oder missfällt dir das?
Nee, also kann man lass uns das auch mal diskutieren in einer weiteren Folge.
Steffi, Hosenträger, du hast ja irgendwann wieder
Geburtstag.
Du hast Geburtstag.
Aber du meldest an dieser Stelle ja selten Wünsche an, die ich dir... Ich muss dir immer alles von den Augen ablesen, aber das ist natürlich schwierig.
Das hätte ich sonst als nächstes gesagt. Also, falls ihr bisher gedacht habt, das ist jetzt ein Trend mit den Abnehmenspritzen, der vorüberziehen wird wie Radlerhosen oder dass man sich die Augenbrauen wegrasiert, dann nein. Das Thema wird bleiben.
Aber das ist doch so krass, dass ihr sagt, ja, das wird nicht mehr weggehen.
Nein, das neue...
Bis vor ungefähr 20 Minuten war ich der festen Überzeugung, dass es sich hier
so. Oder der Hoffnung vielleicht auch. Ja. Wir kommen mal zum Thema Ethik. Das ist ja sein Thema und deshalb ist die Frage nach Gerechtigkeit bei ihm ganz gut platziert. Da haben wir ja so zum Einstieg in die Folge auch schon mal so kurz drüber gesprochen. Im Sinne von, die Reichen haben Ozempic. Die Armen haben Body Positivity. Das ist ein Satz, den uns eine Hörerin geschrieben hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihren Namen nennen darf. Deshalb lasse ich das lieber. Aber liebe Grüße, die hat selbst mit Abnehmenspritzen, ich glaube, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und ihre Schwester lebt in den USA und die hat genau das zu ihr gesagt. Also hier in den USA haben die Reichen Ozempic oder Abnehmenspritzen und die Armen haben Body Positivity. Was sagt denn der Medizinethiker zu diesem Gedanken?
Jetzt könnt ihr natürlich sagen, shit happens, ne? Das Problem der Zweiklassengesellschaft oder Zweiklassenmedizin verfolgt uns ja oder begleitet uns ja eigentlich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte. Natürlich können sich Menschen jetzt auch schon unter ganz anderen Bedingungen Dinge leisten, die sich andere nicht leisten können. Ja, ja, ich kann mir ja natürlich auch Nachhilfelehrer mehrere buchen, wenn ich das nötige Kleingeld habe dazu oder meinen Personal Trainer oder solche Dinge. Dieses Ungleichgewicht werden wir sicher aushalten müssen. Gewisse Entspannung könnte es natürlich dadurch geben, dass zu erwarten ist, dass diese Präparate in Zukunft auch noch günstiger werden. Klarerweise. Also wenn die dann in Tablettenform möglicherweise verfügbar sind, dann muss ich auch nicht mehr mit Spritzen, vielleicht auch privat hantieren, wöchentlich. Vor allem, wenn sie auch noch sicherer werden, die Nebenwirkungen, die bitte auch nicht zu vernachlässigen sind. In Zukunft wird sich das Bild sicherlich noch abmildern, weil das gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Wenn ich weiß, wo die Probleme liegen, dann kann ich natürlich an diesen Rädchen schrauben und dann wird es auch in Zukunft sozusagen leichter. Und weil auch mehrere Player auf den Markt kommen werden, wird es sicherlich auch günstiger.
Ich muss sagen, ich hätte mir von einem Medizinethiker, hätte ich mir ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen gewünscht. Muss ich ganz klar sagen. Shit happens.
Shit happens. Das Nachhilfebild, das er bequemt hat, das muss man sagen, hinkt natürlich ein bisschen, weil eine 5 in Mathe sieht man ja nicht. Genau.
Genau, Tanja Marfo hat ja auch gesagt, und das wissen wir ja selber, dass wenn man dick ist, dass man dann auch schnell als ein bisschen dumm oder.
Genau. Also, ja, ich glaube.
Schwach.
Berufliche Chancen, Dating, ja. Das wird, glaube ich, alles in Mitleidenschaft gezogen. Und die wenigsten lassen sich ja vorm neuen Arbeitsvertrag vielleicht schon, aber vorm ersten Date ja nicht die Zeugnisse zeigen oder so. Also,
ja.
Nun ja. Was auf jeden Fall offensichtlich außer Frage steht, abnehmen wird wohl zukünftig leichter, wenn man sich die Nebenwirkungen geben kann und will. Die gesundheitlichen und die finanziellen Nebenwirkungen, vielleicht auch die psychologischen. Und wenn das so kommt, und Herr Dr. Klein jetzt mal in seine medizinisch-ethische Glaskugel guckt, sieht er dann in 10 Jahren nur noch schlanke Menschen auf der Welt oder zumindest in den reichen Industrieländern?
Na gut, meine Gegenfrage wäre, was hätten wir dagegen? Ne? Man muss ja immer sagen, warum wollen wir das nicht? Ja? Oder was stört uns an diesem Bild eigentlich? Ja, ja, wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit, den Trend oder Hype in Richtung Schönheitsoperationen, ja, kosmetische Operationen, bis dahin, dass wir dazu erst einmal Gesetze entwickeln mussten, ab wann die überhaupt dann zulässig sein sollen. Ja, also ab der Volljährigkeit beispielsweise, sofern keine Krankheitslast vorliegt. Aber gerade der Vergleich natürlich macht einen sicher oder unsicher. Grundsätzlich wäre es ja vielleicht sogar wünschenswert, wenn wir eine Gesellschaft anstreben würden, ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, die sich an einem gewissen Körperrahmen bewegt, sagen wir jetzt einmal. Ja. Also dass das so eine Zielrichtung sein könnte, die jetzt sozusagen dadurch ergänzt oder unterstützt wird durch ein Präparat, glaube ich, könnte man durchaus unterstützen.
Es gibt bestimmt einige Branchen, die da deutlich was dagegen haben, dass
ja,
jetzt alle dünn werden.
Ja.
Also zum Beispiel, ich sag mal, Verlage von Diätkochbüchern.
Fitnessstudios.
Ja.
Na doch, vielleicht. Ich glaube, also auch wenn es natürlich vom Denkansatz falsch ist, weil natürlich sollte man trotzdem Sport machen, weil es auf anderen Ebenen wichtig ist. Aber ich glaube, es gäbe vielleicht schon viele Leute, oder es gibt viele Leute, die nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus ästhetischen Gründen ins Fitnessstudio gehen. Und wenn die dann auch so 15 Kilo abnehmen, dann sagen würden, dann kann ich ja mein Abo kündigen.
Hersteller von Oversize-Klamotten.
Ja. Hast du dich nicht auch, oder ihr euch auch, liebe zuhörenden Menschen, sein Einstieg war ja, dass er gesagt hat, ja, die Frage ist ja, was wäre denn so schlimm daran, wenn alle Menschen schlank sind? Hast du dich dann auch so erwischt gefühlt? Wenn man so denkt, ja.
Ich hatte ja.
Ja, warum? Ja.
Ich hatte ja meine Moral bereits in Zweifel angezweifelt.
Also er hat aber übrigens auch noch ein Aber im Ärmel und das Aber, das kommt jetzt.
Aber zu glauben, dass wir hier jetzt das Allheilmittel haben, das ist sicher trugschluss. Also beispielsweise, dass wir uns in Zukunft nicht mehr so viel bewegen brauchen, auch nicht mehr auf unsere Ernährung so genau schauen müssten oder uns das Fitnessstudio oder einfach Sport oder regelmäßige Bewegung ersparen könnten, das ist ganz sicher ein Trugschluss. Denn hier ist ja nur ein Hebel, nämlich schlank werden zu können. Jetzt muss man aber sagen, wir haben einen Gesamtorganismus vor uns. Wenn ich mich auf der Couch schlank esse, sozusagen mit Ozempic oder schlank präpariere, dann habe ich für meine Muskeln ja noch gar nichts getan. Ja, dann habe ich für mein Herz-Kreislauf-System noch gar nichts getan. Ja, für mein Herz noch nichts getan, für meine Lungen noch nichts getan. Und auch für meine sonstigen Stoffwechselprozesse, wie jetzt da zum Beispiel Ballaststoffe, ausgewogene Ernährung. Das heißt, das habe ich alles noch gar nicht adressiert. Aber genau das ist wichtig. Also selbst wenn ich ergänzend auf sowas wie Abnehmen Spritze setze, und ich kenne selbst Leute aus der Medizin, die es auch bei sich verwenden, also Medizinerinnen und Mediziner, die dadurch schöne Effekte erzielt haben. Das ersetzt aber nicht die anderen wichtigen Faktoren, wie eben gesunde, ausreichende, ausgewogene Ernährung und sich da wirklich auch Gedanken zu machen und eben auch ausreichend Bewegung.
Also schlank durch Abnehmspritze ist ja nicht automatisch gleichzusetzen mit fit und gesund. Und du wirst auch nicht 100, weil der Body Mass Index stimmt oder du plötzlich irgendwie dank Abnehmspritze wieder in die alten Jeans reinpasst.
Aber wenn
so.
Es nur dein Ziel ist, dass wieder mehrere Leute auf die Couch passen.
Ja, dann lohnt es sich. Also wer sexy alt werden will, der muss weiterhin in rauen Mengen Mandeln fressen oder mit dir, Steffi, an der Elbe joggen gehen und irgendwie zusehen, dass er 8,5 Stunden schläft. Aber nochmal frech nachgefragt, what happened to body positivity? Soll die jetzt weg?
Naja, also die werden jedenfalls ein Problem haben, sozusagen ihre Messages noch an die Bevölkerung zu bringen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, aber nur glücklich mit einem ordentlichen Übergewicht, das nehme ich auch den wenigsten ab. Ich sage so, ja. Also aus der Not eine Tugend machen ist ja in Ordnung, sozusagen, aber es ist ja trotzdem eine Not für viele. Wenn ich jetzt rein nur, ich sage es einmal, neutral am Tisch entscheiden könnte, würde ich eher schlank oder eher fettleibig oder dick sein. Also wenn ich das einfach nur so entscheiden könnte, könnte man bei den wenigsten vorstellen, dass sie zur zweiten Option greifen würden. Ja.
Er ist ein Freund der klaren Worte, das muss man mal ganz klar sagen.
Ich denke, an dieser Stelle wird es von einigen Leuten, die zuhören, vielleicht kritische Rückmeldung geben. Könnt bitte gerne, die nehmen wir an und dann leiten wir die weiter an Dr. Klein. Die kann er dann beantworten. Andere Sache ist eine Frage, die für dich vielleicht auch relevant ist, Steffi. Was machen wir mit den Kindern? Die kriegen, wie wir alle, nur halt mit einem deutlich weniger gefestigten Mindset, jetzt ja ständig auf Social Media den idealen perfekten Menschen oder vermeintlich perfekten Menschen präsentiert, während die selbst irgendwie mit ihrer allzu menschlichen Optik vorm Spiegel im Jugendzimmer irgendwie sich arrangieren müssen. Und wenn man 12 ist und dicke Oberschenkel hat, dann ist die Zeit, bis man 18 ist, das ist relativ lang. Ich überspitze das jetzt, aber ihr ahnt, worauf wir hinaus wollen. Da ist dann nämlich wohl doch am Ende wieder die Erziehung gefragt.
Da muss man natürlich auch nochmal einen anderen Hebel ansetzen. Also da würde ich sozusagen nicht von vornherein gleich die Präparate ins Spiel holen und implementieren. Möglicherweise als eine Zusatzoption, aber da muss natürlich auch in Richtung Erziehung, in Richtung Information, Mindset und so weiter. Also da muss auch was letztlich auf der elterlichen Ebene passieren, um einen Rahmen auch zu bieten, um Eltern zu unterstützen. Also hier würden wir dann eher mit diesen Präparaten sozusagen ganz, ganz vorsichtig zu Werke gehen. Ja, und da, also das würde ich auch nur so empfehlen wollen. Ja.
Also ich, ganz kurz, ich weiß irgendwie immer noch nicht, ob ich finde, dass man bei Kindern überhaupt mit Abnehmspritzen zu Werke gehen sollte.
Also
ich
finde
die Vorstellung ganz schlimm.
Und zum anderen, ich stehe ja nun wirklich nicht in Verdacht, mich als Sprecherin der gesammelten Elternschaft irgendwie nach vorne setzen zu wollen, weil da sind auch viele Arschlöcher und Nervensägen dabei. Aber ich möchte mal was sagen. Ja? Hier wird bei der ganzen Planung werden Kinder wirklich wieder gar nicht mitgedacht. Mir macht das Bauchschmerzen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, total. Und ich finde das auch, es ist doch keine okay, also ich habe nicht mal Kinder, aber ich kann mich doch schon reinfühlen, dass es doch keine okay Vorstellung ist, zu einem Kind zu sagen, hier ist eine Spritze, dann wirst du dünn.
Beziehungsweise andersrum.
Und auch nicht zu einem Teenie.
Beziehungsweise andersrum. Also man stellt sich, wenn man über Kinder redet, immer solche Leute vor, die in Windeln im Sandkasten sitzen, aber Kinder werden ja, wie du sagst, es ist 12, die werden 13, die nehmen komplett am Leben teil,
ja.
Und ein Körperbild wird denen da vorgelebt,
ja,
dem sie wirklich nicht entsprechen können, gerade in der Pubertät, du bist so mit dir am Struggeln und alle anderen machen sich das quasi über eine Spritze, leben das vor. Das macht mich traurig.
Ja, ich verstehe das. Jetzt hat Dr. Klein ja gesagt, dass er diese ganze Entwicklung schon vor Jahren gesehen hat. Bleibt natürlich die Frage, was kommt denn als nächstes? Vielleicht sagt er uns erstens beim nächsten rechtzeitig Bescheid. Das macht er
jetzt. Das wäre lieb.
Ich meine, er arbeitet ja in einem Zukunftsforschungsbereich.
Also auf jeden Fall ein Hype wird kommen, also das sehe ich schon jetzt, weil es schon begonnen hat eigentlich, nämlich ein eigenes genetisches Profil erstellen zu lassen von sich mit entsprechenden Auswertungen, Interpretationen und Empfehlungen für meinen Lebensstil. Also das genetische Profil wird in Zukunft sehr, sehr ausschlaggebend werden und damit sind wir insgesamt in der Genetik drinnen, kann ich nicht sogar am eigenen Genom noch etwas herumdrehen. Ja? Szenarien sehen wir jetzt schon, zum Beispiel die Muskelausstattung zu definieren, genetisch. Ja? Es gibt jetzt schon in China Hunde, Windhunde, die eigentlich ursprünglich ganz schlank sind, aber muskelbepackt mittlerweile. Ja? Schauen furchtbar aus für unsere Hundevorstellungen sozusagen. Also jeder Schwarzenegger würde träumen davon gewissermaßen. Ja? Aber jedenfalls in einem ersten Schritt Genomprofil, individualisierte, personalisierte Medizin, auf mich zugeschnittene Lebensempfehlungen, Ernährungsempfehlungen, Bewegungsempfehlungen, auch Schlafempfehlungen und so weiter. Also das steht jetzt schon im Raum, ja.
Ich habe diese Muskel-Windhunde aus China gegoogelt, Steffi, seitdem lasse ich nachts das Licht an. Hast du das gegoogelt?
Willst
du mal rumkommen?
Komm mal rum.
Komm mal her. Das ist richtig creepy. Ich bedanke mich gleich auch noch artig, aber also googelt mal Windhund China Muskeln und dann kommen so Bilder. Das ist.
Aber wenn die den Zuhältern auf der Reeperbahn jetzt die Jobs wegschnappen, ja, dann gibt es
dann aber ein ganz anderes Problem. Ja. Dr. Andreas Klein, mit einem Blick in die Zukunft und einem Blick auf die ethischen Fragen rund ums Thema Abnehmspritzen. Vielen Dank für die super spannenden Infos.
Und das ist das Fazit.
Also Stand jetzt ist die Abnehmspritze bei stark übergewichtigen Personen auf jeden Fall etwas, worüber man mal nachdenken kann. Allerdings lässt sich großer Gewichtsverlust leider nicht nebenbei erledigen. Sport und Ernährungsumstellung gehören auf jeden Fall mit zum Programm. Das sind wir traditionell. Es bleibt alles beim Alten. Und es wäre auch gut, wenn ein Arzt oder eine Ärztin mal regelmäßig checkt, wie es euch geht.
Ich habe gelernt, Abnehmspritzen sind kein vorübergehender Trend, sondern gekommen, um zu bleiben. Und wir müssen uns mit dieser neuen Realität jetzt arrangieren. Und es ist laut Zukunftsforschung auch der erste Schritt, eventuell dahingehend, sich seinen Körper irgendwann halbwegs selbst zusammenstellen zu können, wenn man das denn möchte und sich leisten kann.
Ja, und die sind ganz schön teuer. 4.000 Euro Minimum im Jahr. Das kann man ungerecht finden. Auf der anderen Seite würde das System Krankenkasse dann wirklich vollends zusammenbrechen, wenn alle stark Übergewichtigen die Spritzen bezahlt bekommen würden.
Ja, dass man für Abnehmspritzen gerade noch tief in die Tasche greifen muss und das ganze Thema dadurch ja eher so den Besserverdienenden vorbehalten ist, das müssen wir erstmal so hinnehmen. Aber die Zukunftsforschung sagt auch, die Präparate werden wahrscheinlich günstiger und die Schere wird sich dann quasi zwischen Arm und Reich vielleicht auch Stück für Stück wieder zusammenziehen. Stichwort Abnehm-Kaugummi. In der Drogerie oder was auch immer es da in 10 Jahren geben wird.
Die Nebenwirkungen sind bei manchen Menschen nicht ohne, muss man auch drüber reden. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung. Das klingt einfach wie ein ganz normaler Freitag bei dir, Anne. Aber
ja.
Das kannte ich jetzt auch schon so. Aber dass die Präparate auch die Wirkung der Pille einschränken können, das war mir neu. Die Info ist aber vielleicht nicht unwichtig. Ja, hallo?
Ja, ich will einmal kurz sagen, weil ich habe das vorhin schon kurz gedacht und weil du gerade angesprochen hast, dass bei mir jeder Freitag so aussieht, möchte ich mich mal einbringen, was diese Nebenwirkungen betrifft. Weil ich nehme ja ziemlich starke Medikamente gegen meine rheumatische Autoimmunerkrankung. Kein Mitleid, es ist alles in Ordnung. Aber die Nebenwirkungen sind wirklich krass und ich kenne das quasi notgezwungen, wie das ist, wenn man ein Medikament nimmt, das Nebenwirkungen hat wie Übelkeit, Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche. Das habe ich fucking jede Woche und deshalb kann ich mit Überzeugung und aus Erfahrung sagen, sich das in Anführungszeichen freiwillig anzutun. Ich meine jetzt nicht Diabetespatienten, auch keine Patienten mit schwerer Adipositas. Aber wenn man einfach mal so 12 Kilo loswerden will, möchte ich wirklich empfehlen, sich das gut zu überlegen, weil es macht keinen Spaß. So, das wollte ich nochmal loswerden, meine schöne Erfahrung mit euch teilen. Ich habe aber noch mehr Fazit. Statt Abnehmspritzen als unfaires Höllenmittel zu betrachten, sollte man sich vielleicht auch mal bewusst machen, dass Übergewicht in bestimmtem Ausmaß ja immer noch ein Gesundheitsrisiko ist oder sein kann. Und das beheben zu können, ist zumindest laut Dr. Klein ja erstmal was Gutes, aber es ist halt kein Allheilmittel, das hast du ja auch schon gesagt, Steffi, und es ersetzt weder gesunde Ernährung noch Sport noch Schlaf.
Vielleicht reden wir auch heute so über die Abnehmspritze, wie die Menschen vor 30 Jahren über das Internet gesprochen haben. Das wollen wir jetzt
ja.
Auch, also das wollen wir gar nicht ausschließen, das kann durchaus sein. Du kannst doch einen haben, ich bin soweit fertig mit meinen Faziten.
Ja, ich wollte nur abschließend noch sagen, was ich so aus all unseren Interviews und Recherchen oder unseren auch Gesprächen darüber mitgenommen habe, ist, dass es in dem Thema irgendwie nicht so richtig schwarz oder weiß gibt. Also ich finde, man muss sich da auf jeden Fall richtig intensiv mit beschäftigen, um zu verstehen, welche Vorteile das hat, aber auch welche Risiken es gibt. Und ich habe das Gefühl, man muss das jede Woche wieder aufs Neue machen, weil sich so viel verändert da gerade so schnell.
Ja, und an alle, die mir seit einiger Zeit nur noch ihre Jawline zeigen und nicht mehr die guten Gags machen.
Ich kann es nicht mehr sehen.
Mir waren die Gags lieber.
Steffi, du kennst mich. Ich bin im Prinzip ein 14-jähriger Gamer im Körper einer mittelalten Frau, die so tut, als hätte sie ihr Leben im Griff. Aber gib mir einen freien Nachmittag und einen Controller in die Hand, stell mir einen Energy-Drink hin und ich zocke bis zum Dort hinaus. Wirklich.
Ich finde das so krass. Wir machen ja jetzt schon so seit 3,5 Jahren gute Gags oder nicht so gute Gags über Gaming-Stühle, aber insgeheim ist es Annes feuchter Traum.
Ja.
Du hast auch schon mal Counter-Strike
Nein.
gespielt? Nein. Also ich hatte dich sowieso eher bei so Spielen abgespeichert, wo man mit Schildkrötenpanzern auf Pilze schießt, sowas.
Ja, nee, Ego-Shooter sind nicht so meine Erlebniswelt. Aber ich kenne es durch meinen Bruder, der war da lange Zeit Heavy-User. Und deshalb habe ich die Podcast-Empfehlung, die wir euch jetzt aussprechen, natürlich auch schon an meinen Bruder weitergegeben. Und zwar Cheats, wer zerstört Counter-Strike? Weil Cheating ist ein großes Problem in der Gaming-Welt, vor allem für Profis, die das ja auch wirklich auf Turnierniveau zocken.
Das sind alles für mich, was du da sagst, sind nur aneinandergereihte Buchstaben. Das muss ich mal ganz klar sagen.
Aber Counter-Strike.
Ja, das kenne ich wohl. Und ich weiß auch, dass das richtige Wettkämpfe sind und dass das Turniersport ist. Ja. Und da würde ich vielleicht auch sogar mal, ich bin ja für alles offen, da kommen wir später nochmal drauf, da würde ich gemeinsam mit dir nochmal zugucken.
Dass wir auf so ein schönes Counter-Strike-Turnier mal gehen.
Ja, dass du da einfach mal deinen Emotionen freien Lauf lässt, wenn da jemand ein neues Level freigespielt
hat. Ich dann anfange zu heulen.
Ich fand das schön.
Ich bin bei allem dabei. Ich war mit dir auf der Lebensfreude-Messe, Steffi. Ich kann auch zu einem E-Sport-Turnier. Auf jeden Fall Cheats. Zurück zum Podcast-Tipp. In der Vergangenheit gab es immer wieder Skandale, die die Gaming-Community total aufgewühlt haben. Und der Host von Cheats, Yannick Hannebohn, der macht sich auf die Suche nach dem legendären Coder eines Cheats, der die E-Sport-Welt wirklich richtig krass getroffen hat. Und er hat dabei entdeckt, wie kaputt Counter-Strike wirklich ist. Da kassieren anonyme Programmierer seit Jahren Kohle für verbotene Zusatzprogramme. Und die Cheats zerstören dann natürlich die Aufstiegschancen für Nachwuchs. Es ist ein ernstzunehmender Turniersport, muss man wirklich sagen. Und Nachwuchstalente haben dann Probleme, weil denen durch die Cheats das Spiel kaputt gemacht wird.
Wenn euch das wie mir geht und ihr habt das Gefühl, Anne hätte einfach die Zeitung falsch rumgehalten und würde da jetzt was vorlesen.
Nein, vertraut
dann, mir doch. Genau, ich vertraue dir nämlich, weil ich finde, in sowas kann man sich reinarbeiten und dann macht es richtig Spaß, sich da so rein zu nörden. Ist, wie gesagt, ein bisschen Special Interest, aber du wirst schon recht haben. Da bin
ich glaube daran, wenn du dich reinarbeitest, wird es eines Nachts um eins an meiner Tür klingeln und du wirst da stehen und sagen, Anne, jetzt will ich Zelda spielen, ich bin soweit.
Also Cheats, ein Podcast darüber, wer gewinnt, wenn alle verlieren, kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wisst ihr was? Ich habe eine super Idee, guck doch mal in der ARD Audiothek. Ach,
meinst du, die gibt's da auch?
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
So, hier kommt eine Liste an Dingen, die ich bereit wäre, nackt zu tun. Du kannst gerne mitschreiben, falls das für dich von Relevanz ist. Erstens duschen. Hast du?
Finde ich gut.
Zweitens Sex, dann Sauna. Am Strand liegen, aber nur also oben würde ich das, oben langziehen würde ich unten.
Habe ich noch nie gemacht.
Oben ohne?
Nein.
Naja, können wir ja mal zusammen. Ja, ist doch okay, aber wir können es ja mal zusammen machen. Und Hautkrebs-Screening. Da hört es dann auch ehrlich gesagt schon auf.
Ist für mich total traurig. Wir haben noch nie zusammen geduscht, wir hatten noch nie Sex, wir waren noch nie zusammen in der Sauna, wir hatten noch nie oben ohne.
Aber ich habe dir letztens an die Brust gefasst, weil du ein kleines Haar da, also außen am T-Shirt.
Ja, aber war ja auch angezogen so. Einfach nur traurig.
Okay, naja, man muss ja noch Ziele haben in der Freundschaft.
Also, ich bin im Thema Nacktheit. Ich
fast zu Hause.
Ich habe die 7-Meilen-Stiefel.
Aber auch nur die.
5 vorausgeschritten. Also ich war letzten Sonntagnachmittag, war ich bei der Liga für freie Lebensgestaltung. Da könnt ihr euch mal überlegen, wie die so ihr Leben gestalten. Ist vielleicht gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass sie nichts anhaben dabei.
Ja. Wie sie es gestalten, sie sind dabei
nackt. Das hat mir schon Spaß gemacht, das einfach in Familien-Google-Kalender einzutragen. So, Steffi ist da nackt, da kann die Kinder nicht abholen. Wir haben uns nämlich gefragt, warum sind manche Menschen so genannt, dass sich Nacktheit auf eigene 4 Wände und Geschlechtsverkehr und vielleicht auch mal auf Duschen beschränkt. Und andere Menschen, die kriegen kaum rein in die Klamotten, die machen alles nackt, die Gärtner fahren Fahrrad, so Doku, Elternabend. Sky is the limit. Ja. Wobei ich sagen muss, in diesem Club, ich bin nicht Fahrrad gefahren. Und auch, das sage ich.
Kannst du eine Sache sagen, was oder willst du jetzt noch nicht so viel spoilern? Was ihr da so oder was die da so.
Ein Sportclub.
Aber sag mir einen Sport.
Es, also gab ein Wasserballturnier.
Okay, aber jetzt nicht Bouldern oder so.
Nee,
weil das ist zum Beispiel ein Sport. Nee, das ist ja ein Unterschied, ob du nackt Wasserball spielst.
Ja, da gab es auch Lion Dance, aber das haben die angezogen gemacht. Wenn es dann Buffet gibt, haben alle eine Badehose an, weil Buffet ist auf Hüfthöhe.
Ah, wegen Hygiene.
Das möchte keiner haben.
Krass.
Und noch ein Spoiler.
Ja?
Wenn man da so ein Wochenende verbringt, hat man keine Wäsche, wenn man nach Hause kommt.
Es ist ein richtiges Movement, ne? Also nicht nur an ausgewiesenen FKK-Stränden, sondern auch da, wo es viele von uns vielleicht gar nicht vermuten, irgendwelche Nacktpartys und irgendwo mitten in der Stadt oder auf dem Campingplatz. Und fälschlicherweise ist das Thema Nudismus in vielen Köpfen ja irgendwie direkt immer mit Sex verknüpft. Und darum geht's ja aber bei der ganzen Sache überhaupt nicht.
Warum für viele Menschen Nacktsein Wellness und Freiheit bedeutet und warum andere Menschen, sich irgendwie nicht dabei sehen, nackt ein paar Marillen zu ernten oder Tandem zu fahren.
Das würde ich auch angezogen nicht machen wollen. Jetzt gucke ich ein enttäuschtes Gesicht. Ne?
Nee, ich habe gerade überlegt, was ich alles auch nicht angezogen machen wollen
würde. Da könnten wir
das
eine komplette
zum Beispiel
Folge zu machen.
Dazu. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir werden viel erleben im nächsten Flexikon. Da geht es um Nackthaut. Guck mal, kann ich schon wieder nicht so sagen. Dabei war ich so, ich hatte so einen befreiten Nachmittag.
Ja, weil wir es auch direkt wieder mit dem Arsch einreißen, wie wir gerade so klugscheißerisch gesagt haben, es hat mit Sex nichts zu tun und dann hauchen wir hier Nacktheit ins Mikrofon.
Ja, dumm von mir selber enttäuscht.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.